Heute begrüßt Kaleidophon Jochen Krakowski als Gast. Er ist bei der Bewegung Aufstehen.
Ja, ich freue mich, hier zu sein und die Aufstehen-Bewegung ein bisschen publik machen zu dürfen. Ich selbst bin parteilos und auch kein berufsorientierter Politiker natürlich, sondern will mich einbringen und engagieren, und deswegen arbeite ich bei Aufstehen Tübingen mit.
Aufstehen heißt die Bewegung, die im letzten Jahr von Sarah Wagenknecht und einigen anderen gegründet wurde. Ja, was will diese Bewegung? Was ist Aufstehen?
Diese Bewegung ist dazu da, dass sich Leute engagieren, einbringen, die denken, dass die Politik der vergangenen Jahre in einen Stillstand geraten ist und Impulse von außen braucht, wie wir es bei den Gelbwesten in Frankreich haben, wie wir es bei Fridays for Future haben. Und wir wollen mit Aufstehen zeigen, dass es engagierte Leute gibt, die Impulse setzen und Politik wieder verändern wollen. Zunächst mal auf die Straße bringen. Die Parlamente haben keine tiefgreifenden Veränderungen der Gesellschaft in den letzten Jahren bringen können. Im Gegenteil, Stillstand ist aller Orten. Die Klimakatastrophe oder die beginnende Klimaveränderung, besser gesagt, zeigt, dass es dringend notwendig ist, sich einzubringen. Die soziale Ungerechtigkeit zeigt, dass es dringend notwendig ist, sich einzubringen, und das genau will Aufstehen.
Und warum lohnt es sich, in dieser Bewegung mitzumachen?
Das ist natürlich jetzt auch eine Frage, die nicht zwingend beantwortet werden kann. Ich denke, dass es wichtig ist, sich einzubringen, so wie das verschiedene Bewegungen in den 70er und 80er Jahren gemacht haben, die Anti-AKW-Bewegung, die Friedensbewegung. Alle diese Bewegungen gibt es ja noch, nicht mehr in der Stärke, aber es wird im Hambacher Forst wird gezeigt, wie wichtig es ist, gegen den Kohleabbau zu demonstrieren. Und diese Dinge werden von der Politik nicht angepackt, und deswegen braucht die Politik Impulse von außen.
Wie steht Aufstehen zu Parteien?
Also Aufstehen hat das Gefühl, dass es darum geht, eine Mehrheit links der Mitte zu finden. Das heißt, Aufstehen will Impulse setzen, um diese Mehrheit in der Bevölkerung wieder zu sichern. Aufstehen will gegen rechts sein. Aufstehen will Bewusstsein verändern. Aufstehen braucht aber natürlich Politik und Parteien, deren parlamentarischer Arm auch Ziele von Aufstehen dann erst umsetzen kann. Aber zunächst einmal braucht Aufstehen eine außerparlamentarische Bewegung, die Impulse setzt und eben auch Politik verändern kann.
Und wie hat sich die Bewegung denn jetzt entwickelt?
Die Aufstehen-Bewegung ist ja erst eine sehr, sehr junge Bewegung mit vielen Anfangsfehlern, organisatorischen Problemen. Man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aufstehen ist eine ja durchaus basisdemokratische Bewegung, die jetzt nicht von oben nach unten das macht, was wenige im Vorstand beschließen, sondern Aufstehen ist erstmal ein Zusammenfluss, ein lockerer Zusammenfluss von Menschen, die sich engagieren wollen. Und wie sich das dann weiterentwickelt, das wird man sehen.
Es wird Aufstehen von einigen Politikern, Politikerinnen vorgeworfen, eine solche Bewegung könne eben nur von unten entstehen und nicht von oben.
Ja, das ist nur zum Teil richtig. Aufstehen braucht natürlich auch Politiker, die sich engagieren, die auch Organisationsfragen klären. Also ohne eine Organisationsform, die Verantwortung übernimmt, kann auch die Basis nicht existieren. Man braucht also beide Strukturen, Impulse von den Menschen, die bei Aufstehen mitmachen, und natürlich auch führende Leute, die sich dafür einsetzen, dass Organisation stattfinden kann, dass ein Rahmen gegeben ist. Und über die Inhalte entscheiden ja die verschiedenen Aufstehen Organisation, Kreisverband Tübingen oder beziehungsweise also Reutlingen, die verschiedenen Gruppen. Was inhaltlich dort gemacht wird, ist ja völlig in Hand der Leute, die sich da einbringen.
Welche Ziele sind dir bei Aufstehen am wichtigsten?
Für mich hat Aufstehen 3 Standbeine. Das erste ist die soziale Frage. Aufstehen tritt für eine Gesellschaft ein, die sozial gerecht ist. Zweitens die ökologische Frage. Aufstehen tritt für deutliche Veränderungen, um den Klimawandel aufzuhalten, ein. Und die dritte Frage ist friedensorientiert. Aufstehen will eine Gesellschaft, in der es eine bundesrepublikanische Gesellschaft, in der es keine Rüstungsexporte in der Form gibt, wie es sie gerade gibt. Aufstehen tritt dafür ein, langfristig aus der NATO auszutreten. Und die friedenspolitische Bewegung der 80er Jahre ist ja nicht vorbei. Die Inhalte sind ja immer noch evident und dafür tritt Aufstehen ein. Und Aufstehen zeigt oder soll zeigen, dass diese drei Beine vernetzt sind. Die ökologische Frage ist nicht unabhängig von der sozialen Frage zu lösen. Wir können nicht Ökologie auf Kosten der ärmeren Bevölkerung betreiben. Wir müssen dort für Sicherheit sorgen, dass eben die soziale Frage nicht ausgeklammert wird. Und diese soziale Frage drückt eben in die ökologische hinein. Wir können nicht nur die Kosten umwälzen auf die arme Bevölkerung, die der ökologische Wandel in der Gesellschaft mit sich bringt. Und dafür steht Aufstehen.
Ja, also zum Ersteren, die Wirtschaft muss auf den Menschen ausgerichtet sein, nicht auf den maximalen Profit. Mhm. Das wäre die Linie, die mir auch am wichtigsten erscheint, dass wir die Verteilungsgerechtigkeit erreichen. Na, erreichen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ihr näher kommen. Und zur Klimafrage gibt es ja jetzt Gott sei Dank die jüngere Generation, die mit Fridays for Future aufsteht und der wir uns natürlich auch durchaus anschließen sollten.
Ja, bleiben wir zunächst mal bei der sozialen Frage. Also wir sind in einem Zustand weltweit, aber auch in der Bundesrepublik, der die Vermögensverhältnisse in einem Verhältnis widerspiegelt, der absolut ungerechtfertigt ist. Wir können das sehen, 1% der gesamten Weltbevölkerung hält ein Vermögen, das über 90% bedeutet, in der Hand. In der Bundesrepublik ist es ähnlich, 10% der Bevölkerung hält ein Vermögen, das mehr als die Hälfte der übrigen Bevölkerung bedeutet, in der Hand. Und diese Verhältnisse lähmen Gesellschaften in ihrer Entwicklung. Und um die Voraussetzung zu schaffen für eine gerechtere ökologische Zukunft, müssen wir diese Vermögens- und Einkommensverhältnisse verändern.
Ja, da haben wir kürzlich schon über Sarahs Rede im Bundestag hier gesprochen, die sich über das neue Erbschaftsgesetz mokiert hat, wo sich also kaum was verändert hat. Die Superreichen seit Hunderten von Jahren immer noch ihr Geld behalten. Und sie nennt es das Oligarchenschutzgesetz. Welche Möglichkeiten gibt es nach deiner Ansicht, die Vermögensverhältnisse zu verändern?
Zunächst einmal die Vermögenssteuer, die aktuell diskutiert wird, die Piketty vorschlägt, die in den USA selbst diskutiert wird. Wir haben eine Vermögenssteuer weitgehend abgeschafft. Eine Vermögenssteuer würde aber Geld für ökologische Investitionen bringen. 2%, nehme man an, würde Milliardenbeträge freisetzen können. Das ist das erste Instrument. Ich glaube aber auch, dass eine Finanztransaktionssteuer und eine CO2-Steuer und eine höhere Erbschaftssteuer genauso wesentlich sind, um eben diese Vermögensverhältnisse zu verändern.
Ja, wobei es ja auch so ist, dass in den mittleren Einkommen eigentlich zu viel Steuern bezahlt werden. Also das müsste man wirklich nach oben verlagern.
Ja, richtig, genau. Das ist genau das, was wir am Anfang mal gesagt haben. Also wenn wir die Vermögensverhältnisse in der Bundesrepublik sehen, dann sind es im Grunde nur wenige Prozent der Bevölkerung, die eben auf es sich auch leisten könnten, eine höhere Vermögenssteuer, die dann wiederum eingespeist wird in die Wirtschaft und in die Ökologie, zu bezahlen. Und insofern wäre das auch eine Entlastung natürlich unterer und mittlerer Einkommen. Im Moment ist es so, dass es so aussieht, dass gerade mittlere Einkommen besonders hoch belastet sind. Aber um die geht es natürlich nicht. Es geht tatsächlich darum, also eine sogenannte Reichensteuer einzuführen, weil wenn man die Gesellschaft so sieht, dann haben Reiche einen höheren Anteil auch eben zu leisten. Das ist für mich auch eine ethische Frage. Ja, wer eben mehr leisten kann, sollte auch mehr leisten. Er profitiert ja auch erheblich von den gesellschaftlichen Voraussetzungen und den Bedingungen. Und insofern ist er auch verantwortlich dafür, dass er mehr leisten kann und auch sollte.
Ja, da kommt aus der Politik sehr oft der Widerspruch, die Reichen zahlen doch am meisten Steuern, am meisten am Aufkommen.
Ja, das stimmt aber de facto nicht. Wenn man das also auf die tatsächlichen Leistungen von Reichen bezieht, dann ist das nicht der Fall. Wir haben die Massensteuern, eben die Mehrwertsteuer beispielsweise und Einkommensteuern. Da ist der Anteil der weniger Verdienenden deutlich größer. Also diese alte Regelung, dass Reiche mehr zahlen, stimmt einfach nicht. Wir haben ja Vermögenssteuern reduziert in den letzten 20 Jahren unter dem neoliberalen Kurs von Rot und Grün in den Nullerjahren. Wir hatten Vermögenssteuer, die in den 50er, 60er Jahren oder jetzt, wenn wir das sehen in den USA, deutlich höher ist. Also der Anteil der Steuern, den Reiche zahlen, ist in den letzten 20 Jahren um ein Vielfaches gesunken.
Und dann gibt es ja auch immer noch diese Steuerschlupflöcher und diese Staaten in Europa, wo das Geld hingebracht wird.
Mhm. Ich hatte da eine interessante Diskussion mit einem Vermögensberater. Der schickte mir dann anschließend in Freiburg gab es eine afghanische Familie, die zwei Asylsuchende aufgenommen hat und dafür dann 4.000 Euro pro Monat bekam. Und er schickte mir diesen Artikel aus der Zeitung voller Empörung. Und ich habe ihm dann mal einen Artikel über Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte zurückgeschickt, die in Europa alleine einen Schaden von weit über 50 Milliarden Euro angerichtet haben. So sind die Verhältnisse. Man regt sich über so einen sozialen Missbrauch, im Grunde ein Peanuts-Bereich auf, vergisst aber die eigenen Möglichkeiten durch Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte sein Vermögen illegal zu vermehren.
Was sind Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte?
Ja, ohne jetzt in die ausführliche, detaillierte Erklärung geraten zu wollen, kann man sagen, dass diese Geschäfte durch ein Netzwerk aus Banken, Beratern, Anwälten und multireichen Investoren so ablaufen, dass Steuern erstattet werden, die nie bezahlt wurden. Und alleine in Deutschland ist, soweit ich das weiß, sind mehr als 20 Milliarden seit 2001 dem Fiskus entgangen. Diese Steuern wurden ja zurückbezahlt, die niemals selbst bezahlt worden sind von den Investoren aus, sondern das ist tatsächlich eine fehlende Steuereinnahme und darin liegt ja der eigentliche Skandal.
Ein weiteres Thema bei Aufstehen geht natürlich gegen rechts. Der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, sprach sich für die Bewegung als Gegengewicht zu dem Rechtsruck in Deutschland aus.
Mhm. Aufstehen tritt gegen rechts auf. Aufstehen will eine weitere Mobilisierung von rechts natürlich verhindern, aber wir wollen den Rechten nicht jetzt einfach die Öffentlichkeit überlassen. Wenn wir die Wahlergebnisse der letzten Jahre sehen, seit vielleicht 2014, 15 und die öffentliche Wahrnehmung, dann ist der Bereich, den die Rechten einnehmen, deutlich vergrößert. Und wir müssen wieder eher linke Inhalte transportieren in die Öffentlichkeit und überzeugen und nicht den Rechten diesen Bereich überlassen.
Du hast vorhin gesagt, eins der Ziele wäre auch Austritt aus der NATO. Da ist die Meinung nicht einhellig bei Aufstehen. Auf jeden Fall wäre sie einhellig bei Auflösung der NATO. Und als Ziel von Aufstehen bei der Bundesregierung ist sie wohl als allerletztes durchsetzbar.
Ja, das sehe ich ähnlich. Das ist, wenn dann ein langfristiges Ziel. Im Moment sind die Parteienverhältnisse jedenfalls nicht so, dass man dieses Ziel umsetzen könnte. Aber in Verbindung steht zumindest eine Veränderung auch bei der SPD, die jetzt eben nicht mehr auf Rüstungsexporte wegen wenigen Arbeitsplätzen setzt, sondern tatsächlich eine friedensorientierte Politik verfolgen müsste, die jetzt beinhaltet, dass man nicht in Krisengebiete, Saudi-Arabien, Mexiko nach Chiapas beispielsweise wurden Gewehre geliefert etc. etc., dass diese Politik auf jeden Fall aufhört, und dafür setzt sich Aufstehen ein als Fortsetzung einer friedensorientierten Politik der 80er Jahre. Und hier ist, glaube ich, auch ein moralisches Verfehlen von Politikern zu sehen. Und dem wollen wir eine neue Moralität Rüstungsexporten gegenüber entgegensetzen.
Es geht ja eigentlich gar nicht um Arbeitsplätze, denn da gibt es ja auch noch die Rüstungskonversion. Und es fehlt ja noch an vielen medizinischen Geräten. Energie wird viele Produkte erfordern. Also das mit den Arbeitsplätzen, das halte ich für eine komplette Lüge.
Ja, im Grunde ist es richtig. Also das ist so eine geringe Zahl. Es ist natürlich eine Außenpolitik, die mit Rüstungsgütern betrieben wird. Das ist der entscheidende Punkt. Aber hier wünschte ich mir eben auch einen Paradigmenwechsel in der bundesrepublikanischen Politik. Die SPD, die in den letzten Jahren bis auf vier Jahre an der Regierung war, hat immer auf Rüstungspolitik gesetzt. Und unter CDU-SPD-Regierung sind die Rüstungsexporte ausgeweitet worden als eben Teil ihrer Außenpolitik. Und diese Politik muss verändert werden, und dafür tritt Aufstehen ein.
Ja, wie geht es denn jetzt mit Aufstehen weiter? Während Gregor Gysi die Bewegung bereits für politisch tot erklärt, meint das Team um Aufstehen selbst, man habe es geschafft, soziale Themen wieder breitflächig bei den Menschen ins Gespräch zu bringen. Mit Initiator Oscar Lafontaine sieht zumindest noch Luft nach oben.
Ja, das ist so. Wie das weitergeht, ist schwer zu sagen. Also wir hoffen ja auf mehr Engagement, mehr Leuten, mehr Mitarbeitern, die sich engagieren wollen. Die Themen, die Aufstehen aufgreift, sind ja den Interessen der Teilnehmenden dann überlassen. Ob mehr die soziale Frage, die ökologische oder die friedensorientierte Frage im Mittelpunkt steht, ist eben Teil des Agreements. Da gibt es keine Festlegung von vornherein. Also Aufstehen kann auch die Wohnungspolitik beispielsweise in Tübingen bearbeiten, und das machen wir. Wir sitzen da gerade an Konzepten, wie man also die Wohnungsnot lindern kann. Wir brauchen stärkere Mietpreisbremsen etc. Auch das ist Thema von Aufstehen. Auch das ist Teil der Interessen der Mitarbeiter von Aufstehen. Und was dann in Zukunft weiter bearbeitet wird, das hängt von den Treffen ab. Da legen wir immer fest, welches Thema wir als nächstes bearbeiten wollen und wie wir damit in die Öffentlichkeit treten.
Ja, das ist eben ein Ergebnis, dass sich an vielen Orten Gruppen gebildet haben, wo sich Menschen treffen, die sich teilweise vorher nicht kannten, die teilweise in Parteien sind, meistens in Parteien waren oder überhaupt noch nie sich einer Partei zugehörig gefühlt haben. Und da gibt es also Diskussionen, die sonst nicht stattfinden würden.
Ja, ganz genau. Ich selber bin auch parteilos, kannte niemanden, also vielleicht einen, der bei dem ersten Aufstehentreffen in Tübingen dabei war. Und sich einbringen ist jetzt eben Gebot der Stunde. Und verändernd wirken ist, glaube ich, auch notwendig. Und das ist eben in dieser Gruppe möglich. Wir hoffen auf mehr Mitarbeiter und größeren Zuspruch bei unseren öffentlichen Aktionen, die jetzt dann ja so allmählich erst in Tübingen dann auch starten werden.
Was können wir tun, damit die Bewegung sich ausweitet?
Ja, wir müssen Öffentlichkeitsarbeit leisten. Wir müssen Aufstehen auch präsenter machen in Tübingen. Und hoffen, dass sich mehr Leute einbringen und engagieren gegen sozialen Notstand, Klimaveränderung etc.
Wichtig ist natürlich, dass all die Leute, die bisher von Aufstehen noch gar nichts gehört haben oder nicht genügend, einfach mal im Internet nachschlagen. Aufstehen.de ist ganz einfach zu finden.
Es gibt auch eine Adresse auf Facebook. Aufstehen Tübingen ist auch auf Facebook präsent. Da kann man jeweils das sehen, was Thema war der Sitzung. Die nächsten Sitzungen sind vereinbart. Man kann dort also sich erkundigen und dann eben entsprechend mitmachen. Im Moment ist es so, dass jeder erste Donnerstag im Monat Treffpunkt für Aufstehen-Leute ist und vielleicht gibt es ja noch mehr Mitarbeiter. Aufstehen ist für jede und jeden offen.
Wir danken Jochen Krakowski für das Gespräch.